Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcast-Welt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ein Pastor kommt selten allein. Mein Gast heute, Marc Winkelhöfer, ein guter Freund von mir, den ich schon lange, lange kenne und zurzeit Pastor der evangelischen Freikirche in Fritzlar ist. Herzlich willkommen.
Genau, Fritzlar, wieder Fritz.
Wieder
Hallo
Fritz.
Sascha, schön dich zu sehen.
Mensch, das ist doch dein Geburtsort, ne? Sehen ist auch gut. Wir hören, also die Zuschauerinnen und hören uns nur.
Also Geburtsort ist nicht richtig. Ich bin ja in Schleswig-Holstein geboren, in Rendsburg. Das heißt, ich bin eigentlich ein Norddeutscher. Aber ich bin hier in Gutsberg, Fritzlar groß geworden. Das ist meine Kindheit, Jugendzeit.
Ach, das wusste ich, glaube ich, auch noch nicht, dein Geburtsort.
Ja, siehst du mal.
Wie hast du den denn so lange verschwiegen?
Ja, es kommt immer wieder Überraschungen hoch.
Ja, genau, absolut. Wir haben uns ja kennengelernt hier über die Evangelische Allianz, müsste das gewesen sein, ne?
In Hamburg, genau.
Dein damaliger Mentor, der Jürgen, war ja der Leiter dieser Allianzgruppe und mein Mentor, der Dennis, der war auch da regelmäßig drin. Und dann haben wir uns da ziemlich schnell kennengelernt und gemerkt, boah, das matcht gut hier. Wir müssen uns öfter sehen als in dieser Allianzgruppe. Haben wir uns da getroffen?
Weiß ich gar nicht. Immer zum Frühstück, ne? Beim Dennis oder woanders, keine Ahnung. Ja, ich habe dich auf jeden Fall sofort ins Herz geschlossen. Mochte dich. War froh, dass ich nicht alleine jung war.
Alleine jung war, das sagen wir jetzt.
Ja, ja, auch belastet durch alte Menschen.
Genau.
Darf man das sagen? Weiß ich gar nicht.
Absolut, absolut. Du hast mir aber dann echt nochmal beigebracht, wie man richtig cool chillen kann. Ne? Wir haben uns ganz oft in deinem Lieblingscafé getroffen, dem Café Mai. Das ist in Hamburg ein Name.
Muss man schon sagen.
Das stimmt. Bist du so ein Socializer? Weil ich hatte das Gefühl, du warst jetzt vor kurzem wieder hier in Hamburg und wir sind hin. Und du bist wie lange jetzt schon da unten wieder?
Also aus Hamburg weg bin ich 2017. Das heißt jetzt mittlerweile schon wieder, fast 6 Jahre.
Krass. 6 Jahre. Wir gehen in das Café Mai und du wirst von allen Leuten gegrüßt. Ich so, das gibt's doch nicht. So, wir kamen gar nicht zur Kasse und, Marc, hi Marc, schön dich zu sehen. 6 Jahre später.
Ja, das war schön. Ja, das stimmt. Ja, also im Prinzip, Hamburg ist ja in ganz vielen Stadtteilen einfach ein Dorf, ne? Und ich war schon immer gerne Pastor vom Dorf sozusagen und Eimsbüttel ist auch ein Dorf und wenn man irgendjemanden dann so Menschen kennengelernt hat in so einem Dorf, dann kennt man sich irgendwie für immer, habe ich das Gefühl. Tatsächlich ist es in Hamburg nicht anders. Absolut. Ja, aber ich fand es auch schön.
Also es gibt aber auch viele Pastoren, die so sehr mit ihrer Kirche nur so zu tun haben und bei dir habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass du wirklich die Fühler ausstreckst und versuchst, eine Arbeit zu machen, die stadtteilrelevant ist. Ihr habt da etwas aufgebaut. Was waren das da für Sachen, die ihr da aufgebaut habt? Ich möchte das gar nicht selbst alles erzählen. Wo dein Herz
gelegen war. Also unser Baby, sage ich mal, zum Schluss war tatsächlich so, jetzt ganz platt könnte man sagen, so ein Eltern-Kind-Café. Ne? Aber es ging uns tatsächlich darum, Kontakt zu den Kids aus unserer Nachbarschaft zu bekommen und auch gleichzeitig zu den Eltern, weil wir gemerkt haben, es gibt in Eimsbüttel gibt super viele coole Angebote oder damals gab es super viele coole Angebote, aber genau dieser Bereich so für jüngere Kinder, so Grundschulalter und darunter, wo die einfach so unter der Woche sein durften, wild sein durften und die Eltern gleichzeitig einen leckeren Kaffee bekommen haben und auch irgendwie einen Ort für Gemeinschaft und Reden, den gab es so nicht bei uns im Stadtteil, also da im Quartier, wo wir auch waren und da dachten wir, okay, komm, probieren wir es einfach mal. Dann hatten wir ein paar Leute in der Gemeinde, die auch Bock drauf hatten. Ja, und dann ist da irgendwie was gewachsen, was total groß geworden ist. Also haben wir uns am Anfang auch nicht so vorgestellt, aber irgendwie war das dann total cool. Also waren super viele Kinder da und das ist ja so mein Ding auch, mit Kindern halt irgendwie schöne Zeiten zu erleben, denen was Positives fürs Leben so mitzugeben. Und die Eltern haben, wie gesagt, noch einen netten Kaffee gekriegt und konnten sich auch unterhalten. Also es war echt eine super coole Arbeit im Prinzip.
Einen Kaffee, hattet ihr da sofort eine Siebträgermaschine oder war das eine automatische Maschine?
Ja, das war so ein bisschen die Baustelle von meinem Kollegen, dem Jürgen. Der hat tatsächlich immer irgendwelche neuen Kaffeemaschinen dann getestet. Und irgendwann hatten wir auch eine gute. Aber Ich meine, war mir dann auch egal.
Das ist für dich dann die Nebensache, okay.
Genau. Aber das sind tatsächlich ganz coole Namen. Es gibt ja hier Kaffee Latte heißt das, ne? Kaffee Latte trinkst du auch, ne?
Ja.
Ja, und dann gab es dann Latte Muchacho und Late McCate, also so die ganzen Namen, die man so gehört hat, wenn Eltern ein Produkt bestellt haben. Und dann kamen die verschiedensten Kreationen heraus. War sehr lustig.
Okay, nicht schlecht. Ja, es hat ja auch so einen modernen Gottesdienst, so ähnlich wie wir diesen Shalom-Gottesdienst hatten. Habt ihr, ich weiß gar nicht den Namen mehr, aber der war ja auch abends oder nachmittags am Anfang. Kann das sein?
Genau, das war so, also Samstagabend Gottesdienst ist das ganz früher. Und dann irgendwann haben wir tatsächlich den sonntagsabends gemacht. Genau, und dann auch wöchentlich. Genau, und irgendwann haben wir dann gemerkt, so, ey, lass uns diese Gottesdienste nicht trennen, sondern zu einem machen. Und irgendwann ist der Sonntagmorgen Gottesdienst auch so geworden. Und das war sehr cool. Und ich glaube, der ist auch immer noch so. Also wenn ich jetzt ab und zu
Ja, ich
YouTube da
finde es nämlich
reinschaue.
echt begeisternd, dass ihr das hinbekommen habt. Das ist ja schon eher eine modernere Musik gewesen, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, ihr hattet auch einen Teil traditionellere Mitglieder, Mitgliederinnen bei euch. Und wir haben immer gemerkt, boah, also das morgens zu machen, das wird unsere Gemeinde nicht jeden Sabbat aushalten, hatte ich so das Gefühl. Und ihr habt es hinbekommen. Also gab es da richtig Gegenwind? Sind dann Leute gegangen? Was ist denn da passiert? Wie seid ihr diesen Prozess gegangen?
Ja, also ich glaube, im Laufe der Zeit passiert es ja immer wieder, ne? Wenn Veränderungen stattfinden, dann finden das manche Menschen super, manche Menschen halt nicht. Und man verliert immer Leute, obwohl man versucht, alle irgendwie mitzunehmen. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess. Und wie war die Frage nochmal?
Ja, wie ihr diesen Prozess angegangen seid, dass das geklappt hat. Also ob dann
Ja,
Leute auch gegangen sind, ne?
tatsächlich viel, also mit viel Geduld, Schritt für Schritt. Ja, und trotzdem nie das Ziel aus dem Auge verlieren, ne? Wo willst du sein? Also, wo willst du hin mit deinem, ja, mit deinem, wie du halt Gemeinde lebst? Im Prinzip ist es ja was Ganzheitliches. Es ist ja nicht nur eine Veranstaltung, sondern auch das Ganze drumherum. Ja, und dann versuchen, so viele Leute wie möglich immer mitzunehmen. Und die, die nicht wollen, die kannst du trotzdem einladen. Und wenn sie nicht wollen, dann, ja, die werden auch einen neuen Platz finden, tatsächlich.
Was war denn da für dich die größte Herausforderung? Gab es irgendwas, was dich echt hat knabbern lassen?
Ja, mein Herz schlägt immer für Menschen. Und ich merke, also am meisten knabbere ich immer, wenn ich merke, es geht manchen Menschen eben nicht um die Menschen, sondern um Befindlichkeiten, um Sachen, um ja auch oft um Geld. So, ne? Das ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Und ich glaube, wir als Kirche und auch als Pastoren, überhaupt als Christen, dürfen nie vergessen, dass es immer letztendlich mit dem, was wir tun, auch um Menschen geht. Ja, also für wen machen wir das? Ne? Wir machen das klar Gott zur Ehre, ja, aber wir machen das für Menschen, die wir erreichen wollen und die ja auch Gott durch uns erreichen will. Ne? Letztendlich geht es ja darum.
Absolut, absolut. Boah, da werden wir heute noch mal ein bisschen darauf eingehen, dass es um Menschen geht. Aber bevor es dahin geht, hast du dann irgendwann einen Ruf bekommen in den Süden. Nicht da, wo du jetzt bist. Du hattest vorher eine ganz andere Stelle angenommen. Ich glaube, das war so eine Art Jugendfreizeit, Haus, Park. Da war irgendwie alles. Man konnte skaten, reiten. Also, was genau ist das? Ein Jugendzentrum gewesen?
Es war eine offene Jugendkultur oder ist eine offene Jugendkulturarbeit. Genau. Und die arbeiten hier auf dem Land, also gar nicht so weit weg von Fritzlar, so 20 Kilometer, glaube ich. Haben die so eine offene Jugendarbeit und die machen da ganz viel verschiedene pädagogische Arbeit, ne? Erlebnispädagogik, Reitpädagogik, aber auch ein Jugendzentrum. Auch, die haben auch einen Arbeitsbereich mit Jugendgottesdiensten. Genau. Da war ich dann auch eine gewisse Zeit.
Das ist mega cool. Und dann bist du jetzt, du bist sogar jetzt auch noch Lehrer parallel, ne? Weil du bist dann jetzt in die Gemeinde gekommen nach Fritzlar.
Ja.
Und wie ist denn das da passiert? Ich will jetzt nicht zu doll in die Wunden pocken, wenn da welche sind, ne? Aber du hast gemerkt, dass es dann doch vielleicht einen neuen Abschnitt braucht oder.
Ja, also genau, ich bin, also Lehrer ist nicht richtig, ich bin Pädagoge, ne? Also ich habe da auch eine, also ich habe eine erlebnispädagogische, ja, Ausbildung, Weiterbildung mal gemacht und habe da in dieser Einrichtung auch so gearbeitet und auch nochmal mich. Ja, wie soll ich das sagen, ne? Also da gefestigt sozusagen. Genau, manchmal läuft das Leben halt nicht so, wie man das sich selber so vorstellt, tatsächlich, ne? Und ja, da muss man neue Wege gehen. Und tatsächlich, also ich hätte mir das nicht, also ich hätte nicht geplant, von Hamburg nach Fritzlar zu gehen. Also unser Wunsch war es damals, einfach auf dem Land zu leben, in so einem kleinen, netten Dorf und so, bisschen Natur. Jetzt sind wir in so einer ja, mittelgroßen Kleinstadt, sage ich mal, wieder zurück. Und ja, letztendlich sind wir super dankbar, ne? Also es gab so eine Zeit, die war tatsächlich super schwer, auch in meinem Leben, so auch in dem, was ich so tue. Und ja, wenn man das überwindet und neue Schritte geht und ja, neue Anfänge wagt, dann kann auch tatsächlich ganz viel Schönes wieder entstehen. Das erleben wir gerade. Also wir sind sehr dankbar, hier im Fritzlar sein zu dürfen und gerade auch all das tun zu können, was wir so tun. Und ja, ist schon schön.
Ich kann richtig mitfühlen, wenn du sagst, boah, dass es Schwierigkeiten im Leben gibt, die man so hat. Und da muss man sie mal überwinden. Manche kommen ja aus dem Nichts, so, ne? Und man weiß nicht, was da so auf einen zukommt. Manche Sachen, die weiß man. Und man weiß, dass sie irgendwann auf einen zukommen können. Und da waren wir in Hamburg das letzte Mal, wo du hier zu Besuch warst. Und da habe ich dich in meine Herausforderungen mal mit eingeweiht. Auch über mein Outing. Als bisexueller Mensch und als Pastor und dass ich mich in meiner Gemeinde outen werde. Und mir war es wichtig, dir das auch vorher zu sagen. Ich weiß, dass es vielleicht für dich ganz neu war. Für mich war so wirklich also was ich immer denke bei einem Outing, wird sich jetzt alles zwischen uns ändern. Wie ging es dir?
Ja, wenn ich so zurückdenke, war das natürlich ein super intensiver, ja, Nachmittagabend. Wir haben uns ja relativ lang getroffen auch, ne? War ja nicht nur ein Kaffee im Café Mai, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Nee, aber es war ja auch dann noch ein Abendessen, ne? Und weil wir gemerkt haben, okay, das ist ein super intensives Thema. Also wenn ich daran zurückdenke, merke ich, dass mich so, also an dem Abend hat mich so eine gewisse Traurigkeit erfüllt tatsächlich. Aber die Traurigkeit war jetzt nicht darüber, was du mir erzählt hast, sondern ich habe mich wirklich lange gefragt, warum hast du mir das nicht schon früher erzählt? Ne? Und nicht als Vorwurf, sondern ich habe mich echt gefragt, ganz lange so, ey, wie lange hast du das mit dir rumgetragen? Und ja, konntest du es nicht mal so, ne, ich bezeichne mich jetzt mal selber so als engeren, vertrauten Freund, ne, wo wir doch schon sehr intensive Themen auch immer wieder besprochen haben, du konntest dich mir gegenüber nicht öffnen. Na, also was hat dich da blockiert oder gehemmt und was muss da für eine Last auf dir auch gewesen sein, dass du es nicht sagen konntest? Ja, und das war so die eine Stimmung, wo ich echt so echt bedrückt war an dem Abend, wo ich dann auch echt gedacht habe, also wie viele Menschen sind da vielleicht noch in meinem Umfeld, ja, die das mit sich rumtragen und sich nicht trauen, sich zu öffnen, weil sie, ja, warum, ne? Also weil sie Sorge haben vor Konsequenz vor Ablehnung. Genau, und das ist ja auch das, was ich dir, glaube ich, direkt an dem Abend auch noch dann gesagt habe, als wir uns verabschiedet haben, nach der wilden Rollerfahrt da auf diesen Scootern. Also es macht für mich null Unterschied tatsächlich, ne? Also genau, also ich mag dich nach wie vor so, wie du bist und ich nehme dich so an, wie du bist und schätze dich sehr als ja, Freund, Kollegen und Mensch, der einfach darüber nachdenkt, wie Gott Relevanz auf dieser Erde bekommen kann durch das Wirken, durch das, was wir tun. Und ich glaube, dass das, was du jetzt getan hast, auch ein Teil davon ist, tatsächlich. Ja, also genau, um das mal auf den Punkt zu bringen, die Beziehung zu dir hat sich von meiner Seite aus ja nicht verändert. Im Gegenteil, ja doch, sie hat sich schon verändert. Sie ist noch intensiver geworden, einfach weil du es mir jetzt anvertraut hast. Ja.
Das schätze ich enorm und ich merke auch, also in dem Augenblick habe ich gemerkt, wie schwer es mir fiel, also dieselbe Frage, hey, warum habe ich das vorher nicht gesagt? Und ja, ich habe es meiner Familie auch versucht zu erklären. Und vielleicht möchte ich es auch ganz bewusst jetzt hier auch manchen Hörerinnen und Hörern sagen, weil manche sich das vielleicht nicht vorstellen können, wie groß die Angst ist, wenn es doch irgendwo durchsickert. So, ne? Und ich habe ja in meiner Predigt erzählt, dass ich das mit 14 schon wusste, auch schon als ich mich getauft habe, dass ich eine andere Haltung schon im Bauchgefühl als 16-Jähriger hatte, dass ich trotzdem geliebt bin, dass ich trotzdem angenommen bin, dass ich ein anderes Gottesbild hatte, als wie ich es oft von manchen Pastoren gehört habe. Auch dieses klar Verurteilende, auch wenn man das auslebt, dass man es lieber nicht leben soll oder also dass die ganze Identität in Frage gestellt wurde. Und bei mir war es ja noch auch noch so irritierend, dass ich wirklich nicht wusste, weil ich ja auch auf mich in Frauen auch verliebt habe, dass ich dachte, bin ich jetzt homosexuell? Was ist da los? Und viele Homosexuelle gesagt haben, hey, du bist eigentlich homosexuell, du stehst es dir nicht zu. Und ich wollte bis zu meinem 16. Lebensjahr Polizist werden. Und dann kam ja irgendwann wirklich bei der Musterung, dass ich das starke Gefühl habe, dass ich das nicht werden soll. Und dann hat es ungefähr noch, weiß ich, 2 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, boah, da ruft mich jemand als Pastor. Und ich hatte damit echt zu knabbern. Also es war nicht nur so, dass ich mir das in unserer Kirche nicht so richtig vorstellen konnte, weil ich es nicht ganz so relevant fand und viele meiner Freunde nicht in der Kirche waren und ich mir so sehr gewünscht hätte, dass Glaube so ansteckend ist, dass Freunde gerne was mit dem Glauben, mit Gott zu tun haben wollen. Aber ich hatte sie dann zur Taufe eingeladen und die haben mir dann gesagt, Sascha, danke, dass du uns hier eingeladen hast, aber bitte lade uns in Zukunft nur noch zu den Partys nachher bei euch im Garten ein, aber nicht mehr in die Kirche. Und da habe ich auch schon gemerkt, puh, jetzt Pastor zu werden, Menschen erreichen zu wollen, die Kirche öffnen zu wollen und zu wissen, dass ich nicht weiß, ob ich jemals mit meinem Mann oder einer Frau zusammen sein werde, das wird mir sofort den Job kosten. Und dann wusste ich, boah, wenn ich Pastor werden möchte, muss ich das für mich behalten. Ich werde darüber nicht reden dürfen. Und deswegen
Genau.
weiß ich, hä?
Das ist für mich auch so ein Punkt, ne? Ich glaube, ich dir auch damals bei dem Gespräch schon gesagt, ne? Ich merke dann immer wieder, also, ne, um es mal so auch zu sagen, also ich bin heterosexuell, ne, und ich habe auch noch niemals irgendwie anders empfunden. Deswegen, da habe ich nochmal gemerkt, ich kann das, was du empfindest, auch an Problematik, ja, habe ich gemerkt, wie begrenzt ich da bin in meiner Vorstellung, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was du empfindest. Ja, also ich kann mir das theoretisch vorstellen, was du wieder für einen Druck und auch für Fragen in dir hast, aber von meiner Emotion her und sowas, ne, kann ich das nicht nachvollziehen. Und ich finde das,
Und ich glaube, das können auch viele nicht. Und
ja,
deswegen habe
genau.
ich auch echt Verständnis dafür, wenn jetzt viele, die das Outing gehört haben, irritiert sind, Fragen haben, weil sie vielleicht biblisch echt nochmal einen anderen Standpunkt haben auch. Und da habe ich echt vollstes Verständnis für. Und gleichzeitig merke ich aber, wie du gesagt hast, ich möchte, dass sich Kirche um Menschen dreht. Und ja, ich habe auch eine andere theologische Vorstellung. Ich glaube wirklich, dass homosexuelle, queere Menschen willkommen sind, auch dann, wenn sie ihre Sexualität in einer monogamen Partnerschaft leben, in einer aufrechten, fürsorglichen, liebevollen Beziehung. Und dass auch dort, wie bei uns, auch jetzt sage ich wie bei uns Heterosexuellen, guck mal, ich krieg's immer noch nicht hin. Ich lebe manchmal noch in beiden Welten. Also wie in heterosexuellen Beziehungen, da leiden auch manche und es ist nicht alles rosig. Und manche Beziehungen, die vielleicht nicht zerbrechen, haben trotzdem riesen Herausforderungen und Kämpfe und brauchen manchmal Beratung. Und ich glaube, dass wir ganz oft einfach nur von außen sehen wollen, ob es so passt. Da sind welche zusammen. Da ist jetzt die Ehe nicht gebrochen, Mann und Frau, alles okay. Da mischt sich kaum einer ein. So, aber wie viele Beziehungen kurz vorm Zerbrechen sind, ja, wie viele dort auch nicht über ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen reden können. Und ich glaube, gerade sogar Männer habe ich das Gefühl, dass Männer weniger über ihre Schwierigkeiten reden als Frauen, weil sie stark sein müssen, weil sie das doch tragen müssen. Sie müssen es irgendwie hinkriegen. Und da merke ich, okay, boah, ich wusste, ich muss das für mich behalten. Und das, was ich meiner Familie sagen konnte, ist, ja, es war eine Last, es war auch wirklich blöd. Gleichzeitig, weil es aber eine bewusste Entscheidung war, hat sich sehr schnell bei mir eine Normalität eingeschlichen, wo ich gemerkt habe, ich habe aber auch ein Ziel. Ich wusste immer, dass ich mich outen werde. Dann, wenn ich weiß, dass eine Gemeinde oder manche Adventisten in meinem Kirchenkreis, also Region, Hansa-Vereinigung, merken, boah, ey, wir kennen jetzt diesen Menschen, wir vertrauen ihm und er hat echt eine echte Beziehung zu Gott. Er lebt die, wir wissen das praktisch, das ist nicht geheuchelt, nicht gespielt und er macht sich auch nicht als perfekt, stellt sich nicht als perfekter Mensch dar, und richtet auch nicht andere schnell und habe gehofft, dass das, wenn ich mich dann irgendwann oute, dazu führen kann, dass man vielleicht ein bisschen Verständnis bekommt oder mir wenigstens zuhört.
Ja, ich meine, ja klar, also wenn man jetzt so die Christenheit sich anguckt, ne, dann kommt die Kirche und die Christen, die kommen ja von einer ganz anderen Seite sozusagen her, ne, um das jetzt einfach mal so mit Seiten zu beschreiben. Und das, was du jetzt tust als Pastor einer Kirchengemeinde, ist ja total wie heißt das?
Polarisierend, ja.
Polarisierend, genau. Und Du hast jetzt einen super langen Denkprozess schon mit dir sozusagen ausgemacht und auch mit ein paar Vertrauten. Aber wenn das jetzt jemand zum allerersten Mal hört, so das, was du jetzt von dir gibst als Pastor einer Gemeinde, dann ist es natürlich total erstmal so schockierend.
Absolut.
Also wahrscheinlich, ne? Also so stelle ich mir das vor. Und tatsächlich kann ich es auch total nachvollziehen. Und für mich kam dann auch wirklich die Frage, du hast ja einen besonderen Moment auch gewählt, deines Outings, ne? Du hast das in einer Predigt von einer Kanzel hinunter in deiner Gemeinde getan.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, also ja, als du mir das erzählt hast, dass du das so vorhast, habe ich gedacht, boah, das ist ein Brett. So, ne? Also erstens für dich ist das ein Brett, aber natürlich auch für diese Kirchengemeinde. Und wie war denn das? Also, na nee, gut, erst zuerst gefragt, warum hast du diesen Ort so gewählt? Also warum?
Die Frage finde ich absolut berechtigt. Ich habe das auch mit meinem Chef, mit meinem Vorsteher, also mit meinem Präsidenten, Bischof könnte man sagen, abgesprochen. Er hat das ziemlich schnell geteilt, die Einschätzung geteilt. In meinem Gemeinderat gab es da sehr viele Anfragen, dass ich die Kanzel missbrauchen könnte, die Ortsgemeinde als Plattform missbrauchen könnte und vorschieben könnte, dass es nicht in die Predigt gehört, dass das Evangelium in die Predigt gehört, dass es Manipulation sein könnte. Und ich habe diese Fragen sehr ernst genommen. Also ich bin ja auch nochmal rausgegangen aus dem Gemeinderat, als ich ihnen meine Absicht vorgestellt habe. Und sie haben sich nochmal beraten und haben mir diese Fragen nochmal nahegelegt. Und ich habe ihnen erklärt, dass mir die Rolle Pastor, dass ich mich in dieser Rolle outen möchte. Ich habe meiner Gemeinde die ganze Zeit davon nichts erzählt und kann verstehen, dass manche denken, dass diese Thematik vielleicht nicht in eine Predigt gehört. Aber ich habe versucht, der Gemeinde zu sagen, dass sowohl von unserer Weltkirche oben der Präsident als auch andere Pastoren und Pastorinnen diese Thematik in Predigten benutzen. Es gibt klare Auslegungen von Texten zu gleichgeschlechtlicher Ehe oder Partnerschaft. Man redet darüber. Es gibt auch Pastoren, Pastorinnen weiß ich jetzt noch nicht, aber jedenfalls in unserem Kirchenkreis oder in unserer Kirche, wo ich weiß, dass sie auch sich schon öffnen und die queere Thematik thematisieren, auch bei Studiensabbaten oder in Predigten, auch gerade in Gemeinden, wo queere Paare sind und die dann Hilfe von der Hochschule geholt haben, wo Dozenten dann gekommen sind, die die Thematik aufgegriffen haben. Wir haben ein paar Gemeinden hier in unserem Bereich, die lesbische und homosexuelle Paare haben, die zusammenleben und manche auch die Verantwortung auch in Gemeinden tragen und die diese Thematik schon aufgearbeitet haben. Und dann habe ich versucht zu spiegeln und zu sagen, warum dürfen andere über diese Thematik, egal in welche Richtung theologisch, darüber predigen, aber jemand, der sich jetzt outet, nicht? Das war mir ein Teil der wichtigen Frage. Auch, dass ich sage, Pastor redet über seine Vergangenheit. Du musst jetzt nicht deine ganzen Sünden offenlegen. Und ich glaube, manche verstehen das auch ein Outing als Sünde, weil manche die Vorstellung von Sünde haben. Für mich hat es aber was mit Identität zu tun. Wer bin ich? Und ich habe euch das lange nicht gesagt und ich möchte euch sagen, wer ich bin.
Hast ja ein super Thema ausgesucht, ne? Du
Ja, du bist
Gott
ein Gott, der mich
erleben.
sieht. Ja, die Jahreslosung. Genau, und das war der eine Bereich. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir in den Kirchen noch nicht wissen oder in vielen Konfessionen, wie sehr Medien uns auch nützlich sein können. Und nicht zur Manipulation, sondern ich habe versucht, meiner Gemeinde zu erzählen, stellt euch vor, ich hätte es nur in einer Gemeindestunde erzählt. Bei uns kommen da vielleicht 30 bis 50. Oder in einem normalen Gottesdienst ohne Stream, da kommen vielleicht 70 Leute. Und dann geht die stille Post los. Allein in unserer Gemeinde würde man danach fragen, was hat er erzählt? Und ich weiß, dass die Leute die Predigt nicht so richtig wiedergeben können, schon 5 Minuten nach dem Gottesdienst nicht, was ich gesagt habe. Sogar jetzt, obwohl die Predigt aufgenommen worden ist, höre ich, bekomme ich Zuschriften von Dingen, die ich nicht gesagt habe. Manche sagen, ich habe mich als schwul geoutet. Also, oder lebe eine homosexuelle Partnerschaft, was nicht der Fall ist. Also, wo ich sage, es ist zu meinem Schutz gewesen, zu sagen, meine Worte müssen auch nachprüfbar sein. Was habe ich gesagt und was sagen andere? Was legen sie mir hinein? Und ich möchte auch nicht, und man hat es, glaube ich, gemerkt, dass mir die Predigt sehr nah gegangen ist. Ich will die Predigt nicht fünfmal halten. Also wenn ich meiner Gemeinde jetzt fünfmal erzählen musste, einmal in meiner Gemeindestunde, dann müsste ich jedes Mal, auch weil wir die anderen Predigten ja wieder streamen, müsste ich wieder aufpassen, was ich erzähle. Und jetzt darf ich das vielleicht doch nicht wieder erzählen, dass ich bisexuell bin, weil es noch nicht die ganze Gemeinde weiß. Also ich habe es für meine Gemeinde in erster Linie gemacht und merke auch, wie meine Gemeinde super, super offen damit umgegangen ist, es richtig gut tat. Auch die, die nicht vor Ort waren, die sich dann bei mir gemeldet haben und ich gemerkt, deswegen habe ich das gemacht. Sie konnten mir die Worte nachhören, sie konnten darauf reagieren und auch die kritischen Stimmen. Sie können mich hören und kritische Fragen an mich stellen. Das ist absolut legitim.
Also im Prinzip wolltest du klare Verhältnisse schaffen. So, genau. Ne? Und dich nicht unnötig oft wiederholen müssen und einmal sagen und dann ist es raus sozusagen. Ja. Ja, kann ich total verstehen. Und ich finde es bemerkenswert, dass deine Gemeindeleitung das auch so mitträgt. Ne? Also das fand ich total beeindruckend tatsächlich. Auch diesen Rückhalt, den du da anscheinend hattest.
Der ist enorm groß in meiner Gemeinde und ich verstehe auch, dass er vielleicht woanders nicht groß ist. Aber dafür bin ich also das muss ich an dieser Stelle echt nochmal sagen. Ich war immer dankbar, in dieser Gemeinde zu sein. Diese Gemeinde hat ein Riesenherz. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie manchmal gar nicht so doll zeigen, wie groß ihr Herz ist. Das ist viel größer und ich habe so viel, also ich bin so hoffnungsvoll. Es haben sich einige bei mir noch geoutet im Nachhinein, manche auch dort noch, wo ich gemerkt habe, ich bin selbst für manche Sachen blind. Und ja, wir haben Menschen in unseren Gemeinden, in unserer Kirche, die queer sind, die irgendeine sexuelle Ausrichtung haben. Und ich habe gemerkt, wenn man sich öffnet und sich verletzlich zeigt, sorgt das dafür, dass andere auch mutig sind und sich auch öffnen und verletzlich zeigen und merken, dass das, und vielleicht haben sie auch gemerkt, das kam auf dem Video nicht an. Ich habe eine Stunde lang mich verabschiedet. Fast jede Schwester, jeder Bruder wollte mich umarmen und mir zusprechen, dass sie hinter mir stehen und mich als Pastor behalten möchten. Mhm. Und das haben ja viele gesehen. Mhm. Und die haben gemerkt, dass es nicht eine Ablehnerhaltung gab. Und ich glaube, das hat die Gemeinde jetzt nochmal zueinander geführt, auch wenn wir natürlich in theologischen Studiensabbaten jetzt die Thematik nochmal aufarbeiten müssen, weil da viele theologische Fragen sind. Vielleicht haben manche nur vom Impuls das Gefühl, offen sein zu wollen und kriegen es vielleicht mit ihrer theologischen Meinung und ihren Vorstellungen nicht überein und haben dann da noch Schwierigkeiten. Und dafür habe ich Verständnis.
Ja, genau, das ist auch super cool. Ich glaube auch, dass das super wichtig ist, ist jetzt auch für jeden Menschen Verständnis zu haben, der jetzt das gehört hat, was du gesagt hast. So, ne? Also ich glaube, wie gesagt, das ist sehr polarisierend. Und du kannst da auch, also ne, klar, es gibt bestimmt Gegenwind, es gibt bestimmt super viel Verständnis. Es gibt aber auch jetzt Leute, die sich trauen und so weiter. Da wird ja ganz viel jetzt passieren. Und ich finde, also genau, ich glaube, es ist super wichtig, es jetzt weiter auch mitnehmend zu sein. Also mich hast du zum Beispiel auch mitgenommen, diese eine Aussage, was es bedeutet, bisexuell zu sein. So, ja, man denke sofort an, okay, ich will das jetzt nicht zu salopp sagen, ne, aber da macht jetzt mit Männern und Frauen rum. Nee, du hast gesagt, es bedeutet, dass ich mich in Männer und Frauen verlieben kann. Das kann beides passieren und es ist beides gleichwertig. So, ne? Und diese Liebe und diese Emotion ist dann echt. Und das ist für mich auch nochmal eine super schöne Erklärung, ja, für denjenigen, der das emotional nicht nachvollziehen kann, aber jetzt auf der Verständnisebene versuchen kann, das zu begreifen, was das eigentlich bedeutet für dich. So, ja.
Absolut. Also ich bin dankbar, dass mir drei Menschen geholfen haben, nochmal über die Predigt zu schauen vorher. Und tatsächlich hat ein liebevoller Mensch aus der queeren Szene mir bei dieser Formulierung geholfen, die gesagt hat, oder Day gesagt hat, dass die Formulierung, ich stehe auf Männer oder ich stehe auf Frauen, einfach wirklich zu schnell sexistisch ausgelegt wird. Und ich achte da manchmal gar nicht so auf meine Worte und meine das gar nicht so, aber man hat das so im geflügelten Wort und sagt, man steht darauf und das ist wirklich nur auf die sexistische Ebene fast, ne? Also
und ja, man denkt sofort immer so, also man denkt ja sofort an einfach an den Geschlechtsverkehr. So, genau. Ne? Aber das ist ja eigentlich die, also klar, die letzte Konsequenz ist auch falsch, aber es geht ja erstmal um Emotionen.
Genau.
Es geht ja um echte Liebe und eine Verbundenheit und eine Gefühlswelt, die da einfach, einfach viel weiter ist, um das mal so zu sagen.
Genau.
Apropos Gefühle, es gab diesen Moment, den hast du eben auch kurz erwähnt in deiner Predigt. Da warst du schon sehr emotional und da hat man gemerkt, so jetzt bricht was raus. Also wie war dieser Moment für dich? da vorne auf der Bühne ist.
Es gab einmal den, es gab öfter mal den Moment, also ich dachte gefühlt, dass ich ihn öfter hatte, als ich mir das später nochmal angeschaut hatte. Einmal habe ich mich auch zur Seite gedreht und habe einmal die Luft rausgelassen, den Pianist angeschaut und dann weitergemacht. Aber als ich dann, ich glaube, das muss die Stelle gewesen sein, wo ich gesagt habe, dass ich meinen Beruf, meinen Traumberuf als Pastor, als Polizist aufgegeben habe, um Pastor zu werden. Und dann kam eben der nächste Satz, der damit zu tun hat, dass ich es dann niemand erzählen werde können. Und das hat mich halt enorm, ich wusste so, jetzt kommen diese tiefen Sätze, die sehr viel von meinem Inneren preisgeben. Und ich konnte nicht mehr, also wenn ich weiter geredet hätte, ich geweint. Und ich habe versucht, mich zu konzentrieren, auf den Text zu schauen, wurde ruhig und habe mich erinnert und habe gesagt, ey, ich möchte diese Worte jetzt sagen, so, ne? Und die sind enorm wichtig. Und ich glaube, dass bestimmte Sachen merke ich jetzt auch. Eigentlich bin ich so ein ganz starker Typ. Also, vielleicht tun wir alle manchmal so
Wenn
stark.
wir Armdrücken machen, wenn das ist.
Ja, genau. Und ich bin auch ein Kämpfertyp. Aber ich glaube, dass jeder Mensch auch ein Herz hat und wir ganz selten vielleicht davon Einblick geben. Und dass es auch gut ist, wenn wir das manchmal machen. Und wo wir verletzlich sind. Und das ist mein verletzlicher Punkt.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also Mut zu mehr Offenheit, gerade auch von Pastoren auf der Kanzel.
Absolut.
Ja. Genau, also wie sieht es denn jetzt beruflich eigentlich aus? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, so, jetzt hast du dich geoutet, das ist jetzt alles klar, sehr persönlich. Aber was macht das jetzt mit deinem Job? Gibt es da jetzt irgendwie Konsequenzen? Du hast eben was von theologischen Konferenzen gesagt, wo jetzt das Thema diskutiert wird bei euch. Machst du dir jetzt Sorgen um irgendwas, dass man dir jetzt irgendwie nicht mehr vertraut? Oder wie läuft das jetzt weiter bei dir? Also ändert das jetzt irgendwas an deinem Pastorenamt sozusagen? Oder bist
Zeit
du
nicht,
okay?
weil das Vereinigungsteam mir das volle Vertrauen ausspricht.
Ja.
Aber die Anstellung läuft bei uns nicht in der Ortsgemeinde, sondern in der überregionalen Ebene. Bei uns ist das die Hanse-Vereinigung. Und mir war es da auch wichtig, auch proaktiv zu sein. Ich wollte nicht auf irgendwelche Reaktionen warten und in Unsicherheit leben, sondern habe mit Dennis eben schon rechtzeitig abgesprochen, das ist mein Chef, dass ich gerne den Antrag in dem Gremium stellen möchte, dass meine Beglaubigung, dass darüber nochmal neu abgestimmt wird. Und die Beglaubigung, das ist, wenn die entzogen wird, kann man nicht mehr Pastor sein. Das kann aus verschiedenen Gründen sein. Und eben da haben auch manche gefragt, warum ich mich überhaupt oute, was das große Problem ist in meiner Ortsgemeinde. Ne? Dann bist du das halt, ist doch in Ordnung. Das ist aber leider nicht ganz so der Fall, weil das in unserer Kirche, also die praktizierte Homosexualität ist ein Kündigungsgrund bei uns. Und
Das steht im Arbeitsvertrag drin, oder?
genau. Und das wusste ich ja von Anfang an. Also,
Ja.
ich glaube, dass ich auf der einen Seite auch Druck rausnehmen kann, dass nicht sofort überhitzt gehandelt werden muss, weil ich komme jetzt gerade nicht mit einem Partner, sondern ich komme aus einer heterosexuellen Beziehung heraus, die ich beendet habe und bin Single. Das heißt, ich hoffe, dass man sich Zeit nimmt und sagt, okay, wir überlegen jetzt, was das mit uns macht. Vielleicht können wir auch Sascha mit dieser Position und seiner geouteten Identität jetzt nicht mehr als Pastor haben und wir entziehen ihm die Beglaubigung oder wir teilen sie ihm. Das nicht heißen muss, dass damit dann gesagt wird, ja, jetzt kann er machen, was er will. Das verstehe ich auch. Ich weiß, dass Kirche, dass ich, wenn ich sofort mit einem Partner kommen würde oder mich jetzt verlieben würde in einen Mann in den nächsten Monaten und dann zu meinem Chef komme und sage, hier, ich habe eine homosexuelle Partnerschaft, glaube ich, dass ich direkt gekündigt werde. Ich weiß, dass das jetzt für viele Hörerinnen und Hörer hart klingt, die mit Kirche nichts zu tun haben und denken, wo leben wir hier? Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich Veränderungen nicht schlagartig voranbringen kann und möchte, weil ich Kirche auch verstehe in ihren Prozessen. Aber hier finde ich es fair, dass mein Kirchenbereich darüber reden kann, was sie ja sowieso tun nach dem Outing. Sie reden über mich, sie könnten mich sowieso kündigen. Aber hier möchte ich sagen, ich bin bereit, dass ihr das tut. Also wenn ich möchte es von mir aus, dass ich kann nur Pastor sein, andersrum, ich kann nur Pastor sein, wenn ich unterstützt werde. Wenn ich merken würde, dass meine eigene Ortsgemeinde gar nicht hinter mir steht, könnte ich auch nicht Pastor bleiben. Wenn ich merken würde, selbst wenn ich eine Beglaubigung im März bekomme und praktisch funktioniert das nicht, weil die Zusammenarbeit nicht mehr geht, irgendwas, mir wird nicht mehr vertraut, auch dann würde ich von mir aus nicht an meinem Stuhl oder wie auch immer man das sagen könnte, kleben und Pastor wollen bleiben. Also dann würde ich von mir aus wahrscheinlich gehen oder mit einem Chef reden, dass er sagt, boah, komm, das bringt nichts. Und deswegen ist es vielleicht nicht der Riesendruck, dass man sagt, okay, im März muss jetzt eine Entscheidung gefällt werden und dann steht, also selbst wenn er bleibt, dann kann er machen, was er will. Das ist totaler Blödsinn, weil das ist nicht der Fall. Ein Vereinigungsausschuss kann immer wieder nochmal das Gespräch mit mir suchen oder mein Chef, wenn sie glauben, dass mein Leben, meine Partnerschaften nicht mit der Ethik der Kirche in Übereinklang sind.
Genau, man muss aber wieder differenzieren, ne? Kirche ist nicht gleich Kirche. Ne? Es gibt die einen Kirchen, die haben dann in ihrem Arbeitsvertrag drinstehen, man darf keine homosexuelle Partnerschaft leben. Ich muss gerade ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, was in meinem Arbeitsvertrag drinsteht, was ich alles da. Gucke ich gleich mal nach. Ich muss erst mal gucken, ob ich mit meiner Frau überhaupt verheiratet sein darf.
Ich glaube schon.
Ja, aber es ist total krass. Also ich finde das sehr herausfordernd, gerade an dieser Stelle, zu sagen so, ey, okay, ja, auf der einen Seite wollen wir Kirche neu gestalten und auf der anderen Seite hat das auch solche Konsequenzen, ne? Also wenn wir da an solche Sachen rangehen.
Absolut.
Also das gehst du so, also was machst du denn jetzt, wenn die sagen, okay, Sascha, ich glaube, du musst gehen.
Du, das ist eine Sache, die ich hier jetzt heute im Podcast nicht ansprechen werde, aber es gibt einen Plan B und ich werde auch weiterhin Pastor bleiben.
Ich brauche hier einen Hausmeister. Nee, Spaß. Also es ist natürlich eine total brisante Situation. Ne? Also du kennst mich, ne? Ich mache immer einen blöden Spruch.
Alles gut, ich mag das. Man muss auch mal ein bisschen Witze reinbringen zwischendurch, weißt du?
Genau, aber natürlich, also es ist total krass, wo du jetzt eigentlich so in welcher Situation du bist. Und deswegen, ich freue mich sehr über Leute, die hinter dir stehen. Ne? Also deine Gemeindeleitung, viel aus deiner Gemeinde. Und hoffe, dass du da diesen Rückhalt auch weiterhin auf Dauer auch erlebst. So hoffe ich wirklich von ganzem Herzen. Hast du vor irgendwas Sorgen? Also könnte man sagen, ey, pff, das ist das, wo ich jetzt nachts nicht so gut schlafen kann oder so?
Tatsächlich, ehrlich, wenig. Ich kann auch Sorgen verstehen, die von Geschwistern aus unserer Freikirche, aus anderen Teilen, anderen Bundesländern kommen, die jetzt nicht zu unserem Kirchenbereich gehören oder sogar aus anderen Ländern, die jetzt langsam eintreffen, wo ich auch gar nicht jetzt so schnell antworten kann. Also ich komme ehrlich mit dem Antworten gar nicht mehr hinterher. Das habe ich sonst immer gerne gemacht, weil ich sehr transparent und persönlich bin und merke, ich muss jetzt schon anfangen zu differenzieren. Kenne ich die Leute als erstes? Dann kann ich antworten. Und egal, ob die Nachricht jetzt positiv ist oder negativ. Und als zweites ist die Person aus meinem Gebiet erstmal. Und danach antworte ich allen anderen, es sei denn, ich kenne sie.
Ja, okay. Ja, was? Ich hätte jetzt ganz viele Fragen, aber ich glaube, die sind nicht für die Öffentlichkeit.
Wir können ja nochmal gucken, du.
Ja, also ich kann es nochmal so sagen. Ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor, was du getan hast. Wenn es mich betreffen würde, ne? Also ich merke, was für eine große Portion Mut auch jetzt dahinter steckt, ne? Und wie viel Anstrengung und wie viel Offenheit und so. Und ich wollte dir das nochmal so sagen an dieser Stelle, dass ich das echt respektiere. So, ne? Dass du da wirklich jetzt so den Mut hattest, das auch in dieser Art und Weise zu tun. Das finde ich echt beeindruckend. Was erhoffst du denn jetzt? Also was ist denn so, also wenn du jetzt, also wenn du das beantworten möchtest, so, ne? Was würdest du denn jetzt im Idealfall wünschen, was jetzt passieren könnte? Also in Bezug auf dich, ich bin aber auch auf deine Kirchengemeinde, ja. Vielleicht auch in Bezug auf alle queeren Menschen und Kirchen.
Ich glaube, dass das schnell verwechselt werden kann, dass man sich selbst eine Bühne schaffen will. Und das kann auch sehr schnell den Anschein gemacht haben. Und dann kann ich diese Position so stehen lassen. Aber mir geht es nicht darum, dass ich Pastor bleibe. Ich würde sehr gerne Pastor bleiben, aber ich bin die Konsequenzen durchgegangen und rechne auch mit allem. Und ich habe diesen Ort eben auch gewählt, ganz bewusst, das habe ich auch in der Predigt gesagt, weil ich eine Stimme für andere sein möchte. Und das wurde auch schon kritisiert, dass dass man sagt, boah, hat sich jetzt jemand berufen, eine Stimme zu sein? Und auch diese Fragen verstehe ich, aber
Moment, Moment. Also, ich glaube, wenn dir etwas auffällt, was nicht gut läuft und du deine Stimme erhebst, dann soll, also, da muss dich auch niemand fragen,
nee, genau,
oder?
sehe ich auch.
Also, hat dich jemand gefragt, wer dir jetzt gesagt hat, dass du jetzt die Stimme erheben sollst, oder was?
Genau.
Okay. Interessant. Leute,
Aber
erhebt eure Stimme, wenn euch Ungerechtigkeit
genau, und
auffällt.
das ist mein Ding. Ich setze mich gerne für andere ein und ich weiß, dass ich mich hier auch für mich selbst einsetze. Aber es geht hier und ich glaube, das, und da können wir uns auch, glaube ich, treffen mit Konservativen und Liberalen. Selbst wenn ich theologisch sage, ich habe die Position, dass Homosexualität nicht gelebt werden darf, dann hast du diese Position, das ist in Ordnung. Und gleichzeitig haben wir eben Menschen, die das mit ihrem Glauben, mit ihrem Gott vereinbaren können. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt miteinander um? Unterstellen wir sofort einen Abfall der Kirche, einen Abfall des Glaubens, dass weltliche Sachen hineinkommen? Kann man sehr schnell machen, aber man begibt sich dann auch sehr schnell in den Bereich, weil jemand ja sein Bekenntnis zu Gott ausspricht, dass ich diesen Glauben in Frage stelle und dass er nicht echt ist. Und da begeben wir uns im Bereich des Richtens und ich hoffe so sehr, dass wir uns aus diesem Richtergeist rausnehmen sollen. Vielleicht in eine Seelsorgerhaltung gehen. Ich weiß, das kennt vielleicht wenige, weil nicht jeder in der diakonischen Arbeit ehrenamtlich in der Gemeinde mitgearbeitet hat, aber alle Diakoninnen und Diakone wissen das, dass es manchmal erstmal wichtig ist, zu verstehen und da zu sein und erstmal hinzuhören und nicht sofort ein Urteil zu treffen, nicht sofort handeln zu müssen, nicht sofort mit Konsequenzen zu kommen. Aber das ist ein heißes Eisen und deswegen haben viele Angst. Ja, dass die Kirche in irgendeine Richtung abgleitet. Aber ich hoffe, weil wenn man die Seite von einer anderen, also von der anderen Medaillenseite sieht, dann sind wir ja bisher bereit gewesen, in Kauf zu nehmen, dass Leute entweder ein Doppelleben führen oder es nicht ausleben oder nicht offen sind oder sich nur öffnen dürfen, wenn sie sich eben ändern oder enthaltsam leben oder eben geheilt werden. Da gibt es eine Riesenbewegung, ja, das ist auch queere Christinnen gibt, die sagen, sie sind von Jesus geheilt worden und ihre Erfahrung zur Maxime machen, dass das auch mit anderen so sein muss. Aber dass andere Glaubenserfahrungen haben und dass es nicht geht und sie darunter zerbrochen sind, obwohl sie es gehofft haben und geglaubt haben und nicht befreit wurden und auch das Zölibat ihnen nicht geholfen hat, wo ich merke, das sind nicht lebbare Antworten, die wir haben. Und ich erhoffe mir, dass wir durchatmen, nicht in Hektik verfallen, dass wir den Menschen sehen, wie du es am Anfang gesagt hast, dass wir überlegen, was möchten wir? Was ist, wenn es Menschen gibt, die niemals Teil unserer Kirche sein könnten, weil sie das weiterleben werden? Also sind wir bereit, Menschen auszuschließen? Und ich glaube, das sind manche und ich bin es nicht. Da müssen wir in den Dialog gehen. Also, ich glaube, das ist ja nicht nur bei dieser Frage der Fall ist. Andere Gemeinden haben andere rote Linien. Ja, da bist du wegen dieser oder jener Sache draußen und darfst nicht Teil sein. Und es ist auch gut, dass eine Kirche sich fragt, was sind unsere Zugehörigkeitsmerkmale? Was sind die Dinge, die du leben sollst? Aber wir müssen uns auch seelsorgerlich fragen, wie gehen wir mit Scheitern um? Wie begleiten wir uns? Und ist das ein Scheitern? Also ist das
Genau.
eine Sünde?
Ich
Ne?
finde, das ist ein super wichtiges Thema, ne? Also was ist denn da das Scheitern oder was ist die Sünde? Was ist Sünde überhaupt? Ja, und das kannst du ja auch stundenlang diskutieren, was Sünde denn letztendlich ist, ne? Wie definierst du das?
Absolut. Und da wird auch einiges theologisch auch von mir kommen. Also ich hatte ja schon angedeutet, dass ich da mir jahrelang nicht nur den Kopf zerbrochen habe, sondern auch für mich Antworten gefunden habe. Und ich auch die ganzen Vergleiche oft eben mit Pädophilie, mit Mord oder Fremdgehen und Hurerei für mich nicht passen. Also mein Vergleich ist wirklich die heterosexuelle Beziehung, weil das auch eine Beziehung ist. Und nicht gegen eine Krankheit, eine Besessenheit oder irgendwas, die genauso scheitern und gelingen kann und die vielleicht ursprünglich als Mann und Frau gedacht ist. Wir reden jetzt von dem Wort Ursprung. Und wo wir wissen, dass es auch die Bibel plötzlich thematisiert vom Ehebruch, dass diese heterosexuelle Ehe nicht gelingt immer. Und Jesus schickt zum Beispiel die Ehebrecherin nicht zu ihrem ersten Mann zurück und sagt ihr, mit Gottes Hilfe, mit aller Kraft wirst du das Ursprüngliche wieder aufbauen können in dir. Du wirst wieder deinen ersten Mann leben und ihr werdet zusammenbleiben, damit dieser Bund, der für die Ewigkeit geschlossen ist, nicht bricht.
Okay, jetzt kommen wir in theologische Diskussionen. Ich
Ja,
glaube, da
genau.
muss ich dich mal stoppen.
Hast du auch
Wobei,
recht.
ne, also jetzt, ich merke, jetzt, wenn man jetzt im Café Mai sitzen würde, oder hier das Café Nägel in Fritzlar, auch sehr schön.
Ah,
Das ist jetzt
okay.
übrigens mein neues Café Mai. Dann könnte man jetzt sehr lange diskutieren, weil das ist auch das, wo was diskutiert werden muss tatsächlich, ne? Und damit wir
Absolut.
zu einem Konsens auch kommen können, wenn es denn den gibt. Nicht, dass ich anderer Meinung bin als du, aber ich finde es super interessant, ne? Also genau darüber zu sprechen. Und ich finde es nochmal wichtig zu betonen, ja, das ist, was wir da immer wieder auch differenzieren müssen. Es gibt theologische Diskussionen, es gibt seelsorgerische Diskussionen und es gibt die Diskussionen, die einfach nicht geführt werden dürfen, nämlich die, wie begegnen wir jedem Menschen? Ja, und so wie ich Jesus erlebt habe, ist er jedem Menschen ja auf Augenhöhe begegnet und hat ihn angenommen. Ja, und dieses Angenommenwerden, dass jeder Mensch erstmal willkommen ist bei Gott, bei Jesus und auch so in der Kirche, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Weil ich glaube, wenn wir da anfangen müssen zu diskutieren, dann sollten wir über den Sinn von Kirche nachdenken.
Absolut, absolut.
Und das ist für mich halt nochmal so ein wichtiger Punkt zu sagen, so, ey, lass uns aufpassen, auf welcher Ebene wir diskutieren. Und manche Dinge sind dann einfach nicht zu diskutieren.
Ja. Dafür schätze ich dich auch immer. Du bist ja immer sehr klar und sehr offen gleichzeitig. Das ist echt super. Auf jeden Fall danke ich dir heute, dass du eine Frage hattest du noch, oder?
Nö, also ich habe noch ganz viele Fragen, aber
Ja.
ich finde, das ist jetzt auch ein cooler Punkt, den man hier setzen
Genau. Weil
kann.
das ist ja heute ein bisschen anders gelaufen. Normalerweise rede ich viel über meine Gäste oder stelle dort viele Fragen und die reden über sich so rum.
Ja.
Und ich danke dir, dass du dich im Vorhinein bereit erklärt hast, weil wir wüssten, dass diese Thematik gerade viele interessiert. Und ich habe gesagt, ich möchte mich da auch öffnen und dass du, weil du mir so nahe stehst, auch gesagt hast, boah, ich stelle dir auch ein paar Fragen und wir reden miteinander, wo ich mich vertraut fühle und merke, das tut mir echt gut. Und deswegen danke ich dir, dass wir das gemacht haben. Und wir werden uns sicherlich nochmal in einem Podcast treffen, wo wir auch mehr über deine Situation nochmal schauen, was dich bewegt, was du da treibst in Fritzlar und
Ja.
was alles so entsteht. Genau, was dich begeistert, wo du dran bist.
Das könnte auch ein super spannendes Thema in diesem Jahr werden, jetzt wo du es so sagst.
Ja,
Es gibt ja
super.
einiges in Fritzlar.
Also der Bibelvers der Woche ganz zum Schluss. 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielen, vielen Dank, Marc. Vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ja,
Tschüss.
klar.
Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.